Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
In Tschechien sind sie nämlich noch immer Legenden und Vorbilder. Und das nicht nur im Sport. Dana Satopek war Speerwerferin, Emil Satopek Langstreckenläufer. Beide stellten Rekorde auf und holten Goldmedaillen, ganz besonders bei den Spielen 1952 in Helsinki. Das Paar geriet auch mitten in die politischen Entwicklungen des Prager Frühlings, als sowjetische Panzer in die damalige Tschechoslowakei einfuhren. Marianne Allweis erinnert an dieses besondere Sportler-Ehepaar.
Und nun grüßt die Marathonläufer die olympische Fanfare. Und hier kommt der Sieger. Und es kann niemand anders sein in seiner Art laufend. Emil Satopek.
Einen wie ihn hatte die Welt bis dahin nicht gesehen. 1952 in Helsinki holt Satopek, wild mit den Armen fuchtelnd, 3 Goldmedaillen. Ein Triple bis heute unerreicht. Die tschechische Lokomotive bricht dabei auch noch 3 olympische Rekorde. Im Marathon über 5000 und über 10.000 Meter. Es kam die letzte Runde, das Stadion kochte und Chataway, Schade, Mimoun, alle 3 waren vor mir. Aber es gibt nur 3 Medaillen, nicht 4. Ich habe mich zusammengerissen. Nein, ich werde nicht aufgeben. Satopeks Frau Dana holt fast zeitgleich im Speerwerfen olympisches Gold. Die Rückkehr in die Tschechoslowakei wird für die beiden zum Triumph. Dabei kommt der Sohn aus einer Arbeiterfamilie erst mit fast 20 zum Sport, durch einen Betriebslauf als Schuhmacher bei Batja. Er wollte nicht laufen, er klagte über Schmerzen im Knie, die er offensichtlich simulierte. Er musste schließlich laufen, wurde Zweiter. Und der Sieger lud ihn ein, zum Training zu kommen. Eine neue Welt tat sich auf. David Ondřejčeks Film über Emil Satopek hat vor einem Jahr die Kinos gefüllt und die tschechischen Filmpreise dominiert. 8 Sprachen sprechen Emil und seine Frau. Sie pflegen Freundschaften über die Systemgrenzen hinweg, auch nach Deutschland.
Freundschaft im Sport steht höher als die Medaillen und Diplomen.
Er arbeitet im Verteidigungsministerium, was ihn aber nicht daran hindert, sich 1968 zum Prager Frühling zu bekennen. Es war ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt. Plötzlich kamen die Panzer und fingen an, bei uns zu schießen. Emil spricht auf dem Wenzelsplatz in Prag, klettert auf Panzer, redet mit Soldaten. Die Kommunisten lassen ihren Ausnahmesportler fallen. Satopek muss im Bergbau schuften. Seine Frau Dana steht weiter zu ihm. Jahre später übt Satopek öffentlich Selbstkritik und darf wieder reisen. Zur lebenden Legende wird er aber erst so richtig nach der samtenen Revolution. Mehr als 30 Jahre danach stehen jetzt auch seine dunklen Seiten im Fokus. Satopek wurde vom kommunistischen Regime immer wieder instrumentalisiert. Er hat mitgemacht, beschrieb die Vorteile des Sozialismus und lobte die UdSSR. Für den Historiker Jan Kalaus ist Satopeks Verhalten auch schon vor dem Umbruch von 1968 ambivalent. Emil stirbt im Jahr 2000, Dana 20 Jahre später.
Und diese Ambivalenz der historischen Sportpersönlichkeit Emil Satopek habe ich vor der Sendung mit unserem Autoren Thomas Puschke gesprochen, ein ausgewiesener Kenner bei Stasi-Unterlagen. Und Thomas Puschke war auch gerade in Tschechien, um sich dort freigegebene Unterlagen zu den Satopeks und eine Ausstellung zum 100. Geburtstag anzuschauen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er mit dieser ja auch neuen Kenntnis die Rolle von Satopek sieht.
Das kann man in der Tat kritisch sehen. Allerdings, was für Emil Satopek spricht, der Rauswurf aus der tschechoslowakischen Armee, wo er Sportoberst war, also einen sehr hohen Dienstgrad hatte und auch aus der kommunistischen Partei. Das ist ein Beispiel, also was in DDR-Sport kaum in dieser Relevanz gegeben hat. Und er hat danach wirklich bitter büßen müssen. Er hat dann rund 4 Jahre in einem Brunnenbohrbetrieb gearbeitet, hat schwerste körperliche Arbeit verrichtet. Dann wurde er im Jahr 1971 von Journalisten der kommunistischen Zeitung Rude Bravo, also vergleichbar dem Neuen Deutschland in der DDR, angesprochen. Und die haben ihn in ein Gespräch verwickelt. Und ob er tatsächlich all das so gesagt hat, wie es dann in der Zeitung stand, sinngemäß, ich habe Öl in das Feuer der Konterrevolution gegossen, das war ein Fehler. Das hat er später in Interviews dann nach dem Mauerfall, nach der samtenen Revolution 89, auch ein Stück weit relativiert. Also da gehen die Meinungen noch arg darüber auseinander.
Sie waren ja kürzlich in Prag, ich hatte es schon erwähnt, und konnten dann auch Einblick nehmen in die Stasi-Akten, in das Stasi-Aktenarchiv. Was haben Sie denn dort zu den Satopeks herausfinden können, was auch das belegt, was Sie jetzt gerade geschildert haben?
Also es gab zum einen auch neue Aktenfunde, eine dicke Akte, die einen hohen westdeutschen Diplomaten betraf, Ernst-Peter Metzger, der war Botschaftsrat erster Klasse an der deutschen Botschaft in Prag von 1986 bis 1989, also in den Endjahren des Regimes in der Tschechoslowakei. Und der hatte einen sehr engen, intensiven Kontakt zu Emil Satopek. Und dieser Kontakt wurde von dem tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienst also fast minutiös überwacht. Es gibt da ganze Tagesprotokolle von überwachten Begegnungen, wo zig Stasi-Mitarbeiter, die sich dann alle zwei Stunden abwechselten, den beiden Herren Satopek und dem Diplomaten Metzger also hinterherliefen und versuchten, alles zu dokumentieren, was eben zeigt, dass Satopek bis zum Schluss von den Regimespitzen mit großen Zweifeln angeschaut wurde und eben auch überwacht wurde. Und das spricht dann wieder eher für die Rolle, dass er doch in dem System in der Tschechoslowakei seine eigene Meinung hatte und die auch, wenn er in der Bundesrepublik zum Beispiel war, wo er sehr, sehr viele Freunde hatte. Da möchte ich auch noch ganz kurz einfügen, weil wir gerade jetzt 50 Jahre Jubiläum Olympische Sommerspiele in München haben. Das war der erste Termin nach seinem mutigen Protest gegen den Einmarsch der Sowjetarmee 1968, wo er also 4 Jahre später zum ersten Mal wieder ins westliche Ausland fahren durfte, weil unter anderem sein ehemaliger Sportfreund und Konkurrent Herbert Schade aus Solingen, gegen den er große Wettkämpfe gelaufen ist. Und die beiden hat eine Freundschaft fürs ganze Leben verbunden. Und Herbert Schade hat es geschafft, mit seinen Kontakten damals in der Bundesrepublik, dass Emil Satopek als Ehrengast zu den Olympischen Sommerspielen in München eingeladen wurde und hat das auch richtig publik gemacht in der Welt, in der Sportwelt. Und daraufhin, so war es damals, hat das tschechoslowakische Regime dann Emil Satopek auch nach München fahren lassen.
Jetzt gibt es ja zum 100. Geburtstag dieser beiden großen Sportlerpersönlichkeiten, die ja auch beide am selben Tag sogar Geburtstag haben. Was gibt es denn da in Tschechien an Ehrungen und Würdigungen?
Also zum einen wird der tschechische Leichtathletikverband am Geburtstag, also am Montag jetzt, in 100 Stadien im gesamten Land große Leichtathletikwettkämpfe stattfinden lassen, wo über 10.000 Sportler daran teilnehmen werden. Zum anderen gibt es im Geburtsort von Emil Satopek in Kopšin-Vice in Nordmähren, also sehr nah an der slowakischen Grenze gelegen, im tiefsten Osten des Landes, gibt es eine große neue Dauerausstellung zum Leben der beiden Ausnahmesportler, Emil und Dana Satopek. Auch sehr interessanten auch Hintergründen, auch politischen Hintergründen, die, ich habe sie gesehen, sehr, sehr empfehlenswert ist, von einem Historiker namens Pavel Dvorak kuratiert. Dann hat man in Kopšin-Vice eine große Bronzebüste aufgestellt. Und was ich finde, was auch ganz wichtig ist und gut ist, es wird sehr viele Kinderveranstaltungen geben, Sportveranstaltungen, also kleine Läufe, wo die Kinder dann auch eine schöne Urkunde, eine Medaille bekommen. Also um einfach diese Sportaffinität, für die Emil Satopek und seine Frau immer standen, für den fairen Sport zwischen all den Nationen und Ländern und Religionen, dass dieser Gedanke einfach fortleben soll.
Herr Puschke, wie bedeutsam ist denn diese Würdigung dieser beiden Persönlichkeiten jetzt gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine?
Also ohne Frage hat Emil Satopek 1968 Mut bewiesen, als er gegen den Einmarsch der Sowjetarmee in der Tschechoslowakei protestierte. Gleichwohl hat er das mit sehr schweren Konsequenzen büßen müssen. Und trotzdem, glaube ich, ist ein Teil seiner Popularität bis zum heutigen Tage auch darin begründet, dass er das damals getan hat. Vor allen Dingen auch im westlichen Ausland wird das bis heute sehr geschätzt, diese wichtige Geste damals. Und insofern ist er auch ein positives Beispiel dafür, auch in Regimen ist es möglich, Widerstand zu leisten, es zu versuchen und damit auch letztlich ja, im Hinblick auf demokratische Strukturen, die es in Russland ja so nicht gibt, darauf hinzuwirken, also dass auch die Gesellschaft einfach darüber nachdenkt, was können wir selber tun, was kann jeder an seinem eigenen Platz mit seinem eigenen Engagement tun, um diese furchtbaren Zustände und diesen furchtbaren Krieg auch von Russland in der Ukraine zu beenden.